Ja, wir wollen ja, dass der Heilige Geist sich noch viel stärker und mächtiger in unserer Mitte offenbart und manifestiert als bisher. Da ist ja noch viel mehr möglich. Ich werde jetzt dann gleich noch aus dem Buch ein Zeugnis vorlesen. Ist zwar ein Extrembeispiel, aber das ist das, wo ich hin will. Ja, ich möchte nicht irgendwann alt sein und sagen, haben wir nichts erreicht. Das würde mir nicht ins Konzept passen. Und ich glaube, dass der Herr das auch will, dass wir in diesen Bereich des Geistes, der Übernatürlichkeit hineinkommen, da wo manch andere Christen schon waren oder auch sind. Und darum halte ich mich an Paulus, wie er gesagt hat, er kommt nicht in Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit, so schlaue Sprüche sozusagen, sondern er hat sich vorgenommen, nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Sprich, das Evangelium vom Kreuz war halt einfach das A und O, was der Paulus gepredigt hat. Und auch wenn er nicht so ein toller Redner war, wie manche andere vielleicht, trotzdem, er hat das Evangelium vom Kreuz, das Evangelium der Gnade gepredigt. Und wir wissen ja, wer die Briefe des Paulus gelesen hat oder Apostelgeschichte, der weiß, was dieser Mann oder Gott durch diesen Mann alles bewegt hat. Dass wir einmal eine kleine Vorstellung wieder bekommen, was bei Gott alles möglich ist. Wie heißt es im Psalm 118? Die Rechte des Herrn ist erhoben. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Und das könnte man hier eigentlich ganz toll dazu sagen. Da geht es wieder um die Sachen in der Azusa Street, was ja ungefähr 1910 in L.A. da alles passiert ist. Die große Erweckung aus diesen alten Schuppen, wo sich die Leute getroffen haben. Da hat der Leiter dort, der Seymour, einen Mann mit einem Holzbein angesprochen und ihn gefragt, warum er zur Mission gekommen sei. Sein Bein war bei seiner Arbeit am Rangierbahnhof zerquetscht worden. Man hatte es in der Mitte des Oberschenkels amputiert. Der Mann erklärte, er wolle Gebet für sein Bein, weil er an der Stelle, an der das Holz mit dem Fleisch verbunden war, Wundbrand bekam. Er sagte, sie müssten noch mehr von seinem Bein amputieren oder er müsste geheilt werden. Seymour sagte ihm, er sei verärgert. Weil du das Holzbein anhast, sagte er. Es wäre ein Problem für Gott, dir ein Bein wachsen zu lassen, wenn das Holzbein noch befestigt ist. Es war praktisch im Weg, ne? Nachdem er nun die Prothese entfernt hatte, stand der Mann vor Seymour und balancierte auf seinem guten Bein. Seymour legte dem Mann die Hände auf und betete: Dein Name soll verherrlicht werden. Im Namen Jesu befehle ich, dass dieses Bein herauswächst. Der Wundbrand ist verschwunden, du bist geheilt. Zum Erstaunen aller sahen sie eine Bewegung in dem leeren Hosenbein. Plötzlich wuchs das Bein heraus. Die Menge tobte voller Freude und Lobpreis, während der Mann durch den Raum rannte. Bruder Seymour konnte in dieser Nacht nicht einmal predigen. Alle schrien und tanzten bis 2 Uhr morgens. Etwa 1000 Menschen wurden aufgrund dieses einen Wunders errettet. Und das ist ja natürlich heftig. Kommt noch ein zweites, das lese ich aber jetzt nicht mehr vor. Da ist bei einem der Arm neu gewachsen, der ausgerissen war. Also diese Dinge sind bei Gott kein Problem. Das Problem ist nur unser Verstand, der es nicht sich das vorstellen kann und dann auch nicht richtig glauben kann, der vielleicht, ja, wäre ja schön und super, aber wenn es dann drauf ankommt, fängt der Verstand dann doch an, das Ding zu bezweifeln. Einfach bloß, weil man die Hände auflegt, weil man betet, weil man sagt, dass ein komplettes Bein vom Oberschenkel an neu entstehen soll. Das hat unser Verstand nicht gelernt. Aber Gott ist größer als unser Verstand. Und wenn solche Dinge mal passieren und man sie gesehen hat, tut man sich wahrscheinlich auch viel leichter, für ein anderes Wunder auch zu glauben. Ist ja schon so, wenn man so ein Zeugnis nachlesen kann, fängt es schon irgendwo an, ein bisschen zu brodeln, oder? Ja, das ist möglich, das ist mehr. Und gut, bei manchen kann es vielleicht sein, dass es nicht brodelt, dass ich vielleicht denkt, ach, so ein Krampf kann er gar nicht sein. Aber gut, dann wird er auch nichts sein. Aber wir wollen ja unseren Glauben hochhalten, hochtrainieren, Und darum ist immer die Botschaft vom Kreuz unsere Grundlage für unsere Predigten, für unsere Lehren, für unser Leben, für unser Denken, für unser Gebet. Ja, weil es gibt so viel Blablabla um alles Mögliche rundherum. Aber die zentrale Botschaft ist halt einfach das Kreuz und darauf wollen wir bauen, weil dort ist alles bereits erledigt, geschehen für uns. Und weil Jesus ans Kreuz gegangen ist und die Sünde der Welt weggenommen hat, konnte Gott etwas tun. Ja, was hat er dann getan? Er hat den Heiligen Geist plötzlich ausgegossen auf alles Fleisch. Und jeder, der ihn haben will, durch den Glauben, der hat ihn auch empfangen und kann ihn auch heute noch empfangen. Und das ist die tolle Sache. Das war vor der Kreuzigung Jesus nur sporadisch auf ein paar Leute, die zu etwas berufen waren, dass der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Aber jetzt kann auf alle Kinder Gottes der Heilige Geist kommen, weil Jesus ihn ausgegossen hat. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und der Heilige Geist wohnt in unserem wiedergeborenen Geist. Da in unserem Geist, da fühlt er sich wohl, weil unser Geist ist ja aus Gott gezeugt und wiedergeboren. Unser Geist ist vollkommen gerecht und sinnlos. Und durch den Heiligen Geist ist die Fülle Gottes, ja eigentlich Gott selbst in uns. Gottes Leben ist in uns hineingekommen. Vorher waren wir geistlich tot und als wir uns bekehrt hatten, Jesus aufgenommen haben, ihn eingeladen haben, in uns zu kommen, wurden wir wieder lebendig. Darum heißt es Wiedergeburt. Und es muss uns Christen einfach klar sein. Die Botschaft, die geistlichen Botschaften sind einfach das A und O. Darum hört er ja von mir nichts anderes. Ja, ich mache jetzt nicht irgendwo Eheseminar, wie man miteinander umgeht, weil ich sehe das anders. Ich sehe so, wenn die Leute voll Geistes werden, gehen sie miteinander anders um. Ja, weil sie dann vom Geist geleitet werden und jetzt nicht bloß in den Ehen, sondern überhaupt in Beziehungen. Sicherlich ist es richtig, zu sagen, ihr müsst den Nächsten lieben, ihr müsst vergeben, ihr müsst schauen, dass Frieden gehalten wird, ist klar. Aber das sind bloß so, ja, machen wir mal aus dem Fleisch heraus, bis der Geist die Oberhand hat. Und wenn der Geist die Oberhand hat, dann braucht man das den Leuten nicht mehr sagen, weil dann sind sie verändert. Und das ist das, wo ich mit uns allen noch viel mehr hin will. Und hoffentlich werden es auch noch viel mehr, auch andere Christen, die das hören und damit aufspringen auf diesen Gnadenzug, auf diesen Zug, es geht um das Kreuz, es geht um die Wiedergeburt und nicht um die ganze Suppe rundherum. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn viele Christen, die treu in ihre Gottesdienste gehen, die Augen geöffnet kriegen und merken, dass es um das geht und nicht um die Seelsorge, sondern um den wiedergeborenen Geist. Seelsorge in dem Sinn, dass man jemandem einen Rat gibt oder Führung gibt, einmal zeitlang, ist ja völlig okay. Ja, aber dieses komische, psychologische schon fast, ja, dass der Seelsorger eine blaue Couch hat, da wehre ich mich entschieden dagegen. Weil wenn der Geist Christi in uns ist und der Heilige Geist in uns ausgegossen ist, dann hat auch die Liebe Gottes in unseren Herzen Raum gefunden. Und das sagt uns der Paulus in Römer 5,5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also wenn du den Heiligen Geist empfangen hast und er in deinen Geist gekommen ist, dann fängt der Heilige Geist an, etwas in dein Herz hineinzugießen. Und das Erste, was er hineingießt, ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes zu dir und die macht dich wiederum fähig, Liebe weiterzugeben, deinen Nächsten zu lieben. Und das ist der Riesenunterschied. Es macht dich fähig zu lieben. Es gibt ja nicht ein Gebot, du musst aber lieben, sondern es befähigt dich zu lieben. Und dann wird es einfach. Ja. Und dann bist du echt. Dann steckt es in dir drin, das Göttliche, das Liebende, das Wahre. Dann bist du nicht ein übertünchtes Grab, das sich gerade mal ein bisschen schön bemüht, nett zu sein. Aber innerlich könntest vielleicht den anderen, ja, über den Tisch ziehen, den Kragen umdrehen oder sonst was. Aber er tut es halt nicht, weil man weiß, dass man das als Christ nicht tun darf. Das ist der Unterschied, ne? Also wenn du aber mit dem Geist Christi erfüllt bist und der Heilige Geist die Liebe Gottes in dich ausgegossen hat, wenn das immer mehr und mehr geschieht, dann bist du echt. Ja, und auch Wahrheiten. Du wirst die Bibel ganz anders lesen. Du wirst Wahrheiten erkennen. Du wirst Dinge erkennen, die man dir vielleicht in irgendwelchen Gemeinden gesagt hat und alle haben es für gut befunden, wirst du plötzlich erkennen, hoppla, so ist es ja gar nicht. Das stößt manchmal einen vom Kopf. Aber ich muss sagen, ich habe diese Phase auch durchgemacht, als ich mich ein bisschen abgetrennt habe von den Gemeinden, wo es eigentlich nicht richtig gelaufen ist und habe alles ein bisschen auf die Waagschale gelegt und ein bisschen ja, hinterfragt und natürlich geschaut, was steht denn wirklich in der Bibel und was geht es denn überhaupt, vor allem neutestamentlich, was wird uns da mitgeteilt. Und dann fängt der Heilige Geist an, diese Wahrheiten des Neuen Testaments dir lebendig zu machen, dir zu offenbaren und du wirst immer mehr ihn erkennen und was er wirklich am Kreuz getan hat. Das ist immer wieder bei der Botschaft vom Kreuz. Ja, da geht es dann nicht um das Alttestamentliche und auch nicht um das, was in Israel unten passiert oder sonst irgendwas. Es geht um die Offenbarung, was am Kreuz passiert ist und vor allem, dass das am Kreuz nicht, ja, ist vor 2000 Jahren gewesen, ist schon so lange her, das ist eine Ewigkeitssache, das ist jetzt genauso gültig wie vor 2000 Jahren, genauso, als wäre er gerade jetzt für dich und für mich gekreuzigt worden. Und eigentlich ist es ja auch so. Gerade jetzt ist Jesus für dich und für mich am Kreuz. Ja, das ist die Wahrheit. Und solche Christen, die echt sind, weil das Echte in ihnen ist, die kein übertünchtes Grab sind wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, keine Heuchler. Die Leute brauchen kein Gesetz, die brauchen kein Gebot, die brauchen keine Zuchtmeister oder irgendwelche anderen Methoden. Die haben Jesus. Er lebt in ihnen und er lebt durch sie. Und er liebt sie und sie lieben Jesus. Und das macht einen Christen aus. Das macht einen Christen aus. Nicht das Halten von Geboten und fromme Sprüche und die Bibel immer unterm Arm, sondern dass Jesus durch sie leben kann, das macht einen Christen aus. Dass der Geist durch sie fließen kann, dass die Leute merken, hey, von dem geht was aus. Ich weiß nicht, was das ist, aber wenn ich bei dem in der Nähe bin, da spüre ich so einen Frieden, da spüre ich so eine Freiheit, so eine Liebe, so angenehme Atmosphäre. Das macht den Christen aus, der mit Heiligen Geist gesalbt ist. So sollte das eigentlich sein. Haben die Leute nicht einen Bogen um den Christen herum machen, sondern weil sie sich wohlfühlen. Okay, umgekehrt, diese Leute, die nicht sauber sind, die machen einen Bogen rum, weil die Finsternis das Licht nicht liebt. Das muss man natürlich schon unterscheiden können. Aber die Echten, oder die das haben wollen, die zieht es zu dir. Gut, also wenn die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, dann passt das. Und dann kannst du in der Liebe leben. Und das ist der Sollzustand eines Christen. Der Ist-Zustand ist oft noch anders. Es gibt Christen, die sind manchmal lieblos und egoistisch und sonst irgendwas. Das ist nicht der Sollzustand, so soll es nicht sein, aber manchmal ist es halt einfach so. Leider. Ich gehe mal davon aus, dass sie Christen sind, wiedergeboren sind. Es gibt auch manche, die sind gar nicht wiedergeboren. Da ist dann das der Normalzustand, dass sie lieblos und egoistisch sind und sich bloß christlich angestrichen haben. Aber von denen rede ich jetzt gar nicht. Ich rede jetzt von Christen, wo der Ist-Zustand noch nicht dem Sollzustand entspricht. Dann muss sich da noch einiges ändern. Und das ist der Job des Heiligen Geistes, dass er aus dem Geist heraus die Liebe sprudeln lässt, in das Herz hinein, in dein Gemüt, in deine Seele, in deinen inneren Menschen und dass du verändert wirst. Das Werk des Heiligen Geistes. Und dein Teil ist, dass du ihm das erlaubst, dass du sagst, ja, ich will das, ich will verändert werden, ich will mit der Liebe Gottes erfüllt werden. Ich will erstens sehen, wie ich geliebt bin und dann will ich einfach auch ein liebender Mensch sein und damit auch in dieser Freiheit des Christus leben. Ich will die Zeichen und Wunder und die Gnade Gottes erleben und Heiliger Geist, komm und verändere mich in meinem Herzen, dass das nicht mehr blockiert ist, sondern dass das einfach zustande kommt. Und wie gesagt, es beginnt mit der Wiedergeburt und da gehört dann auch noch die Wassertaufe dazu, wo du abgewaschen wirst von deinen Sünden. Das Alte, das Sündige ist beseitigt. Das ist immer die Grundlage. Das wissen wir ja alle. Dann kommt die Geistestaufe und die Sprachengebet, diese Gebetssprache, dass du mit Heiligen Geist erfüllt wirst und in neuen Sprachen beten kannst, wo es deinen Geist ja sehr viel Auferbauung schenkt und Freiheit schenkt, dass er anfängt zu sprudeln, dein Herz, deine Seele zu erreichen mit der Liebe Gottes, mit dem Frieden Gottes und so weiter und dass die Veränderung stattfindet. Also Sprachengebet ist in allen Bereichen ein super Mittel, das was vorwärts geht. Darum nicht bloß einmal in der Gemeinde für 5 Minuten, sondern nutze es auch persönlich oft, so oft es geht. Ich kann es für dich nicht tun, du musst es selber tun. Und wenn du denkst, na, bei mir klappt das nicht so recht, dann bleib dran, es wird mit nach und nach besser. Und sagst dem Heiligen Geist, dass du da mehr möchtest und er wird dir nach und nach auch helfen. Weil der Heilige Geist dein Helfer ist. Und dann passiert noch etwas. Wenn der Geist in dir anfängt zu sprudeln, dann wird nämlich diese sogenannte Decke, ich sage immer lieber der Deckel, das klingt besser, der Deckel, der auf deinem Herzen liegt, der die Trennung irgendwo macht zwischen deinem Geist und deiner Seele, der wurde es blockiert, dass aus dem Geist so richtig in die Seele hineinsprudelt und dich erfüllt, dieser Deckel, diese Trennung, dieses, das da dazwischen steckt, das wird weggespült, das wird weggesprengt. Manchmal muss man richtig wegsprengen, weil es so bombenhart drin ist, dieses Gesetz eigentlich. Die Decke, dieser Deckel ist vorrangig das Gesetz. Was muss ich tun? Das ist gesetzliche Haltung. Was muss ich tun, um Gott zu gefallen? Was muss ich tun, dass der Heilige Geist, ich. Weil das Gesetz sagt, du musst und du darfst nicht. Das ist genau dieser gesetzliche Geist. Ich meine jetzt nicht unbedingt so sehr das Mose-Gesetz, sondern diese Haltung dahinter. Und wenn es den Deckel wegsprengt und dein Geist rauskommt, richtig sprudelt, kannst du es vielleicht vorstellen, wie der Flaschengeist aus der Flasche kommt, wenn man einen Stopsel rausmacht. Ja, dann kommt der Heilige Geist raus und erfüllt dich mit der Herrlichkeit des Herrn. Er möchte das zwingend gerne tun. Und da müssen wir beten, alle zusammen, jeder für sich selber, aber auch jeder für uns als Gemeinschaft. Weil wenn es einmal losgeht und dieser Deckel weggesprengt wird, dann ist alles anders. Dann ist nichts mehr, wie es war. Wirst staunen, dann bleibt es nicht so, wie es jetzt war. Mit dem müssen wir rechnen, dass sich dann vieles verändert, aber zum Guten verändert. Der Heilige Geist dann das hervorbringt, was er ist. Und der Heilige Geist ist Liebe, weil Gott Liebe ist und der Heilige Geist Gottes Geist ist. Und ebenso bringt er Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit und noch viel, viel mehr Gutes in deinem Leben hervor. Dein ganzer Lebenswandel, deine ganze innere Haltung wird sich ändern. Und was ich dazu sage, vor allem befreit er dich von Ängsten, Sorgen und Depressionen, die dann noch hinten anstehen. Wenn ein Mensch freudig ist und Frieden in seinem Herzen hat, dann wo soll da Depression irgendwo einen Platz haben? Angst und Sorge können vielleicht einmal von außen her noch versuchen, dich zu attackieren. Aber wenn du dann helle bist im Geist und sofort wieder auf die Wahrheit umschaltest, dann hat die Angst und die Sorge nicht lang Platz. Dann kriegen die einen Arschtritt und sie sind wieder weg von dir. Wie gesagt, das sind die Früchte des Geistes, immer das. Früchte heißt immer das, was dabei rauskommt. Das hat jetzt nichts mit Äpfel und Birnen zu tun und sonstigen Früchten, sondern immer das, was dabei rauskommt. Und ich habe hier gesagt, noch viel mehr, als hier da im Galaterbrief aufgeführt ist. Ich sage da später noch, warum ich mich da traue zu sagen, warum das da noch mehr da sein kann oder wird. Und so ein Mensch, der vom Geist erfüllt ist, mit dieser Liebe und den ganzen Früchten hier, der hat kein Problem mehr mit dem Gesetz und mit Geboten. Weil er lebt in der Liebe und wer in der Liebe lebt, hat das Gesetz erfüllt. Ganz einfach, hat Jesus gesagt. Und dann bist du in einer ganz anderen Dimension. Dann bist du wirklich in der Position in Christus. Dann interessiert dich das Gebot nicht mehr, weil dann bist du geistgeführt und lebst du nur so, wie der Geist es in dir angelegt hat. Dann ist das alles vollkommen okay. Wie gesagt, die Früchte des Geistes, ich habe es gerade schon genannt, steht in Galater 5, 22 bis 23. könnt ihr mal nachlesen. Da ist das letzte genannt, Enthaltsamkeit. Von was soll man sich enthalten? Ja, von bösen Dingen halt einfach. Ausschweifung heißt es einmal in den Werken des Fleisches. Von allem, was nichts Gescheites ist, wirst du dich enthalten, weil dir der Geist warnt und sagt, hey, das ist nicht das, was du als Christ dazugehörst. Ja, so irgendeine ausschweifenden Party, wie es bei den Promis ist oder bei so typischen modernen Junggesellenabschieden, wo dann die Stripperin auf den Tisch tanzt oder so. Da muss der Christ, wenn er geistgeführt ist, sagen, tut mir leid, wenn ihr das haben wollt, da bin ich nicht dabei, weil er sich enthält. In alten Übersetzungen wurde ja da immer Keuschheit geschrieben und es wurde alles auf Sexualität irgendwo begrenzt. Aber das Wort Enthaltsamkeit trifft es mit Sicherheit besser, weil es ja nicht nur die sexuelle Unmoral ist, sondern auch Fressorgien, Saufgelage, der Paulus auch schreibt, das sind alles solche Dinge, wo sich ein geisterfüllter Christ mit Sicherheit enthält. Ansonsten ist er nicht geistgeführt, möchte ich jetzt einmal behaupten. In Anführungsstrichen, weil es könnte theoretisch auch sein, dass der Geist dich genau da hineinführt, um dort diese Party dort zu sprengen mit dem Evangelium. Aber das sind Ausnahmefälle. Da musst du gezielt für sowas gesalbt sein, sonst wird dich dieser Sündenfuhl einfach einfangen. Darum sind wir da ein bisschen wachsam. Wachsam im Geist. Ja. Und ich habe jetzt einmal noch weitere Früchte, Ergebnisse, die der Geist hervorbringt, aufgeschrieben. Da möchte ich als erstes sagen, Gerechtigkeit. Da meine ich jetzt nicht, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind, sondern dass wir auch gerecht leben, dass wir gerecht handeln, dass wir gerechte Dinge tun, gerecht reden, mit Weisheit Entscheidungen treffen, in der Wahrheit leben, nicht in der Lüge, dass wir größeren Glauben bekommen. Das ist auch eine Frucht des Geistes, der bringt Glauben hervor. Freimütigkeit im Glauben oder Mut überhaupt, Kühnheit, Lobpreis und Danksagung, eine Freigebigkeit, nicht knausrig zu sein, ja, nicht zu sagen, wie manche, ja, der Hans hat gesagt, wir brauchen keinen Zehnten geben, dann gebe ich gar nichts mehr her. Das ist auch verkehrt, das ist eine Freigebigkeit, das ist Geiz und das ist das, wo der Paulus sagt, wer kärglich seid, wird auch kärglich ernten, das muss auch jeder selber entscheiden. Wie gesagt, aber wir haben nicht ein Gebot, du musst die 10% abdrücken. Du musst selber vom Geist geführt entscheiden und du musst auch selber wissen, was gebe ich, was erwarte ich für eine Ernte. Ne? Ganz logisch, wenn ein Bauer sät, wird er auch gute Ernte haben. Okay, was haben wir noch? Ein geistgefüllter Christ wird auch gern dienen. Ja, nicht sich immer bloß bedienen lassen, wo man schon fast meint, ja, das ist der Herr der Diener und die Christen sind die Bosse und der Herr muss springen für sie. Es wäre falsch gedacht. Obwohl der Herr gerne gibt, ist ja kein Thema. Aber der Herr ist der Herr, der Chef, der Boss. Und wir dienen ihm. Ja, und dann lässt er seine Engel auch uns dienen. Das ist die richtige Maßgabe. Und natürlich Gnade. Das schöne Wort Gnade ist auch eine Frucht des Geistes. Wenn Gnade aus dir strömt, wenn du nicht verurteilst und sagst, der hat aber das getan, der hat das getan und schimpfst da los, das ist nicht Gnade. Und was ich auch sagen möchte, was ganz wichtig ist, vor allem für Christen, die jetzt schon vielleicht länger Christen sind, dass sie erst einmal diese Größe seiner Gnade erkennen. Ein richtiges Verständnis der göttlichen Gnade. Da haben viele Altchristen Probleme damit. Der religiöse Stolz wird nämlich da ein bisschen attackiert, er wird angeknappert. Ja, weil sie meinen, sie sind ja schon länger Christen, sie sind jetzt der bessere Christ. Und sie tun ja das schon nicht mehr und hier sind sie schon. Und sie meinen jetzt, sie wären der bessere Christ. Aber diese radikale Gnadenlehre, da gibt es nicht einen besseren Christ. Da ist entweder Christ oder kein Christ. Entweder du hast Gnade empfangen und dir ist die Sünde vergeben oder du hast sie nicht empfangen und du bist ein Sünder. Du kannst nicht sagen, ja, der ist aber ein kleinerer Sünder und der ist ein größerer Sünder und der ist schon eher mehr in die Gnade als in der Sünde. Nein, das ist ein radikales Schwarz-Weiß. Entweder wiedergeboren und begnadigt, Sünde vergeben, abgewaschen, aus, vorbei, ein anderer ist dafür gestraft worden oder nicht. Und deshalb kann nicht einer der bessere Christ sein als der andere. Gut, es kann einer vielleicht schon in der Heiligung ein bisschen fortgeschrittener sein, aber da braucht er sich dann auch nichts drauf einbilden, weil es ist das Werk des Herrn, wenn es der Herr war. Wenn er sich selber bloß verbessert hat und Gebote recht fleißig hält, dann ist er sowieso am Holzweg. Dann wird er irgendwann merken, nach außen tue ich es ganz gut, aber innen bin ich überhaupt nicht verändert. Und genau das ist, was ich vorher gesagt habe. Ich möchte, dass die Christen von innen durch den Geist verändert werden, dann haben sie nach außen kein Problem. Und wer sich nach außen selber verbessert hat, da wird das Innere nichts. Da ist immer noch, ja, wie Jesus gesagt hat, tote Gebeine. Ja, außen schön getünchtes Grab, wie es damals war, so weiß mit Kalk bestrichen. Sieht gut aus, ein bisschen geschmückt und ein bisschen gepflegt und ein bisschen geputzt. Ein schöner Grabstein rundum oder so. Aber unten drin, da liegen tote Gebeine. Der da eingegraben wurde, ist verfault und ein paar tote Gebeine sind noch drin. Also besser im Vergleich hat sich Jesus nicht einfallen lassen können. Wenn das Leben nicht innen drin ist, durch den Geist, dann ist das Äußere einfach nichts wert. Darum ist diese Wiedergeburt und dieses Wirken des Geistes in uns einfach das A und O. Und da ist die Gnadenlehre maßgeblich. Da gibt es nicht den besseren Christen. Das ist eigentlich ganz... ja, beruhigende Sache. Sollte zumindest beruhigend sein für dich. Und wenn da irgendjemand meint, der ist der Bessere und du siehst den, und dann kannst du dir denken, ja, der macht jetzt vielleicht da seine Show, seine christliche, aber er ist genauso weit wie ich. Nicht kein bisschen weiter. Wir sind alle 100% gerechtfertigt. Alle durch das Blut Jesu, durch den Glauben. Nicht ein Werk konnte irgendwas dazu tun. Außer der Glaube an Jesus und sein Opfer. Wir vertrauen zu 100% auf die Gnade, die in Christus Jesus ist. Und das macht uns aus. Und das öffnet dem Heiligen Geist Tor und Tür in unseren Herzen zu verändern. Wer auf sein Fleisch vertraut, auf seine eigenen Werke, sagt der Paulus, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Puh! Wir will schon Verderben ernten, also ein Unsegen, Schwierigkeiten, schlechte Umstände, egal was alles so ist, was da von den Menschen zukommen kann. Das ist die Ernte, das ist das Ergebnis dann bei einem solchen, der auf sein Werk baut und sagt, Herr, ich habe aber das getan und Herr, ich habe aber hier und da war ich im Gottesdienst und da bin ich 120 Kilometer gefahren extra dahin, den Herrn beeindrucken wollen mit ihren Leistungen, da funktioniert es nicht. Er wird das Verderben ernten. Aber wer auf ihn schaut, auf das Kreuz, was da getan ist, er wird den Segen ernten. Radikale Botschaft, aber es ist die Wahrheit. Weil die Leute, die haben nämlich dann geistliche Gemeinschaft mit Jesus. Das ist der Unterschied. Ob ich etwas tue, in Gemeinden laufe und in Gottesdienste gehe und auf YouTube viel anhöre, oder ob ich mit ihm Gemeinschaft habe. Aber die Bibel sagt, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben sollen. Das ist ein Riesenunterschied. Und da sagt der Paulus, nachdem er diese Früchte des Geistes hier aufgezählt hat, dann ein paar Verse weiter, bringt er noch die Werke des Fleisches hervor. Galater 5, 19 bis 21. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, das heißt Egoismus oder Süchte nach allen Dingen, mir, meiner, ich möchte, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dann sagt er hier, und dergleichen. Ja, es ist nicht eine vollkommene Liste, genauso wenig, wie ich vorher oben gesagt habe, bei den Früchten des Geistes, da gibt es noch mehr dazu, was der Geist hervorbringt. Da hätte er auch schreiben können, und dergleichen. Und da sind auch diese Trinkgelage und Völlereien hier aufgeführt, wo ich vorher schon gesagt habe, dass das etwas ist, was aus dem Fleisch kommt. Und so kannst du prüfen, wie du bist. Sieht man in deinem Leben diese Dinge oder sieht man die anderen Dinge? Oder von einem anderen? Du kannst es immer an dem prüfen, was dabei rauskommt. Und er sagt hier weiter, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich es vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das heißt jetzt nicht, dass solche Christen nicht errettet sind. Errettung ist eine Gnadengabe, kein Thema. Aber sie werden diese Segnungen des Reiches Gottes im Irdischen hier nicht erleben können. Weil das Fleisch bringt Verderben, Schwierigkeiten, Probleme, Flüche und so weiter hervor. Das ist damit gemeint. Nicht das Rettung zum ewigen Leben. Darum sehen wir, es ist für uns interessant und wichtig, dass wir alles dran setzen, dass der Geist in uns die Oberhand bekommt, dass der Geist die Frucht hervorbringt, weil dann kommt auch der Segen. Wenn dauernd das Fleisch seine Werke tut und diese Früchte hervorkommen, Zorn und Ärger und was haben wir noch alles gehabt? Selbstzüchteleien, dieser Egoismus, alles muss sich um mich drehen, Hader, unzufrieden sein praktisch, eifersüchtig auf andere, mein gut, Götzendienst, wird jetzt kaum einer dabei sein von uns, der wo irgendwo noch am Buddha stehen hat und den anbetet oder Mutter Gottes Figur und so Zeug. Okay, Unzucht, Unreinheit, wer in Ehebruch lebt, sind auch Werke des Fleisches. Neid, ganz eine schlimme Sache, so im Verborgenen auf die anderen Christen neidisch sein. Vor allem, wenn sie dann noch ein Zeugnis auch haben, was der Herr für sie getan hat. Oh, mir hat er nicht geholfen. Oh, bin ich neidisch. Oh, hadere ich mit Gott. Das sind genau diese fleischlichen Ergebnisse. Und davon trennen wir uns, lassen den Geist regieren. Dann freuen wir uns mit dem anderen Christen, der gesegnet worden ist. Und erwarten, ha, wenn der gesegnet worden ist, dann werde ich auch gesegnet, weil ich mit demselben Blut von Jesus genauso erlöst bin wie der auch. Das macht die Gnade aus. Okay, dann haut's den Deckel nämlich weg von deinem Geist. Ja, dann lebst du in der Gemeinschaft mit Jesus und dann schüttet er, der Heilige Geist, Großartiges aus in dein Herz, in deine Seele an Liebe und Frieden. Du wirst manchmal vor lauter Liebe und fast innerlich zerspringen, weil es so gut ist. Und das ist aber das erst der Vorgeschmack für das, wie es einmal im Himmel sein wird. Wenn wir das Problem mit unserem fleischlichen, irdischen, sündhaften Körper noch auch noch bekommen. Oder wenn wir umgestaltet werden, wenn Jesus wiederkommt. Aber ich glaube, wir werden erst einmal schockiert sein. Aber wir sehen dann ihn und seine Liebe, wie er ist. Und dann geht der Schock weg und dann kann da einfach begeistert sein. Okay, und dann, wenn der Geist in dir Raum bekommt und der Deckel weg ist, dann kann auch Heilungskraft aus deinem Geist fließen und deine Seele und deinen Körper heilen und gesund machen, befreien von dämonischen Einflüssen, weil Licht vertreibt bekanntlich die Finsternis, oder? Oder manche behaupten nämlich, ja, wenn es Licht wird, dann wird die Finsternis auch mehr. Also ich stelle immer fest, wenn ich jetzt hier das Licht ausschalte, dann ist es finster. Und wenn ich das Licht einschalte, dann ist die Finsternis weg, dann ist hell, oder? Ich sage, wenn Licht kommt, vertreibt es die Finsternis, dann ist es hell. Und nicht beides wird stärker. Blödsinn. Kann sein, dass die finsteren Mächte vielleicht kurzfristig sich ein bisschen querstellen und dich nochmal abbringen lassen wollen von dieser Geistlehre, damit das Licht nicht kommt. Das lasse ich noch stehen. Ja. Aber wenn das Licht einmal da ist, dann vertreibt es die finsteren Mächte. Dann sagen die, oh, mir tun die Augen weh, das blendet mich so. Oh, ab, wir müssen verschwinden, da ist jetzt einer, der im Licht ist. Oder der Licht ist. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Hallo, wir sind das Licht der Welt. Ja, wir sind die Lampe und die Birne in uns ist der Heilige Geist. Oder Jesus. Und wenn dieser Deckel weg ist, dann fängt plötzlich an, das Licht durch die Lampe nach draußen zu leuchten. Da möchte uns der Herr hinhaben. Dann sprudelt Wahrheit aus uns, dann sprudeln geistliche Erkenntnisse, Segnungen, Herrlichkeiten, dann kommt eine Lebensqualität hinein in dein ganzes, was du heute tust, in dein Umfeld. Du wirst versorgt, du wirst, wenn es passiert, Wunder erleben und die Gaben des Geistes können sich auch manifestieren, weil der Deckel weg ist. Du wirst voll Geistes. Ja, wir haben von einer Zeit gehört, von der Quelle, die in uns ist, die Quelle lebendigen Wassers, sie wird sprudeln anfangen. Und sie wird aus dir fließen, Ströme lebendigen Wassers, Kraft wird aus dir ausgehen, Und wenn du mal so weit bist, dass du, wie beim Petrus, dass du an den Kranken vorbeigehst und wenn dein Schatten auf sie fällt, werden sie gesund und Dämonen fahren aus, weil das Licht aus dir leuchtet, weil plötzlich eine Lampe vorbeigeht. Und da muss zwangsläufig ein finsterer Geist, ein Dämon, die Flucht ergreifen, weil er das nicht packt. Halleluja, und so können wir immer mehr im Geist wandeln und auch die geistliche Welt besser wahrnehmen und die Stimme von Jesus, den guten Hirten, auch viel besser hören und ihm nachfolgen. Und wenn deine geistlichen Augen und Ohren sich auftun und du im Geist viel mehr siehst, wenn man sie in manchen Büchern schon gelesen hat, dann haben sie diesen Dämon gesehen, der einen Menschen schon so lange gepiesackt hat und krank gemacht hat, und sie haben in einem Wort diesen Dämon vertrieben und der Kranke war gesund. So soll es dann sein. Und da wollen wir hinarbeiten. Ja, da muss der Deckel weg. Die Decke. Ja, der Paulus sagt einmal, und er bezieht sich da auf die Sache Mose, als er vom Berg gekommen ist, da hat er noch eine Decke über sein Angesicht getan, weil er so geleuchtet hat, dass die Israeliten das fast nicht ertragen haben. Und das greift der Paulus im 2. Korinther 3, 14 bis 17 auf. Ich lese es einmal kurz vor. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn das Volk sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Also der Sinn ist verstockt worden. Der geistliche Sinn, dieses geistliche Sehen und Hören, ist verstockt, das ist nicht da, weil die Decke drauf ist auf dem Geist. Und hier sagt der Paulus klipp und klar, solange das Alte Testament gelesen wird, wird es nicht weggetan, wird es nicht aufgedeckt. Darum wehre ich mich ja so entschieden gegen die Leute, die immer nur im Alten Testament herumfuhrwerken und noch irgendwas entdecken wollen. Und hier sagt er ganz klar, in Christus Jesus, wenn wir Jesus predigen, wenn wir auf ihn schauen, auf das Kreuz, dann wird die Decke beseitigt. Dann ist der Deckel weg. Und er sagt, so oft Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Aber wenn sich die Leute zum Herrn wenden, zum Jesus, dann wird die Decke weggenommen. Und dann entsteht Freiheit, weil wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Freiheit, dass der Geist anfangen kann zu wirken. Und ich finde, das ist echt eine tolle Botschaft, die verkündigt wird. Also wende dich immer mehr zum Herrn, zu ihm selber. Die Decke wird weggetan, weil du an ihn hängst. Und er ist es, der die Decke wegtut. Er hat den Stupsel raus. Halleluja. Die Blockade geht weg in Christus Jesus. Wenn das Gesetz gelehrt und gepredigt wird, liegt sie drauf wie ein schwerer Betondeckel auf den Herzen. Und dann geht es den Christen nicht gut und sie wundern sich, warum es ihnen schlecht geht. Und das ist genau das Problem. Okay, also wir trachten nach der Freiheit des Geistes und dann kommt das Übernatürliche hervor. Darum lohnt sich das, sich da ein bisschen reinzuknien in diese Sache. Und nicht sagen, ja, jetzt hat der Hans wieder gepredigt, prima, ist wieder eine Woche Ruhe oder 14 Tage. Ich predige das deshalb, damit ihr euch da hineinkniet, damit ihr euch damit beschäftigt, damit ihr den Herrn aufsucht und betet, dass diese Wahrheiten offenbar werden und die Deckel und die Decken von den Herzen weggesprengt werden. Der Herr braucht solche Leute. Der Herr will, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Offenbar in dem Sinn, dass übernatürliche Dinge geschehen, dass Zeichen und Wunder und Heilungen geschehen und dämonische Mächte vertrieben werden, dass die Lampe auch leuchtet, ja. Hast du eine Lampe gehabt, wo Birne durchgebrannt ist, dann hast du Pech, dann wird es nicht hell. Das ist ganz klar, kannst du einschalten, wie du magst. Aber eine Lampe, die außen schwarz angemalt wird, da brennt zwar die Birne, aber das Licht kommt nicht durch. Das ist genau so ein Bild. Und deshalb muss die Birne erstens brennen und zweitens muss die Lampe sauber sein, dass es leuchten kann. Gut, dann kannst du durch den Geist geleitet diese Dinge tun. Weil du und ich, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind nicht Knechte oder Mägde, das müssen wir unterscheiden. Alttestamentlich waren es Knechte und Mägde. Heute sind es Söhne und Töchter. Das ist eine ganz andere Stellung. Die Söhne und die Töchter sind nämlich Erben und nicht bloß Lohnempfänger. Ja, das ist ein Unterschied. Wenn du irgendwo einen reichen Fabrikanten hast, hat eine tolle Familie, hat viele Arbeiter in seiner Fabrik, gute Arbeiter, sind toll und kriegen auch einen anständigen Lohn, ist alles prima. Aber diese Arbeiter, die den Lohn, die sind nicht die Erben. Wenn der einmal alt ist und die Firma übergibt, dann kriegen das die Söhne und die Töchter, je nachdem, wie es halt da gemacht wird. Die sind die Erben. Nicht bloß, jetzt kriege ich einen Lohn, habe jetzt 40 Stunden die Woche gearbeitet, jetzt kriege ich so und so viel Euronen. Ist okay, ist alles richtig. Aber für Söhne und Töchter sieht es anders aus. Söhne und Töchter kommen zum Papa, der Papa hat ein paar Millionen auf dem Konto und der Sohn bräuchte ein besseres, ein schöneres Auto, nehmen wir ein Beispiel. Ja, okay, der Papa sagt, Sohn, du bist in Ordnung, ich vertraue dir, du machst deine Sache ordentlich. Ich kann dir ein neues Auto kaufen, kein Problem, das Kohle ist da. Du gehst gut um damit, kaufe ich dir, kein Thema. Das kriegt der Mitarbeiter nicht, der kriegt seinen Lohn und muss sich da was zusammensparen. Okay, aber der Sohn und die Tochter, die Erben, die bekommen das, was sie dem Vater bitten, wie Jesus das gesagt hat. Das ist ein Unterschied, ja. Der Paulus sagt, Römer 8, 14, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Haben wir oft schon gedacht, ja, was ist dann mit denen, die jetzt nicht so mit dem Geist Gottes geleitet werden, wo der Stöpsel noch nicht weg ist, sind es dann keine Söhne Gottes? Doch, sind sie schon. Wenn sie wiedergeboren sind, kann ihnen das keiner mehr nehmen. Sind sie Söhne Gottes? Sind vielleicht nicht so vom Geist geleitet, aber kann er noch werden. Aber die vom Geist Gottes geleitet werden, das meint der Paulus hier so, die werden auch als Söhne Gottes wahrgenommen. Da sieht man das schon, dass sie Söhne und Töchter Gottes sind. Weil das ganze Übernatürliche und der gerechte Lebensstil schon Zeugen sind für das, dass er ein Sohn und eine Tochter Gottes ist. Das ist der Unterschied, das ist hier gemeint. Weil er schreibt weiter, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, da haben wir bloß ja, Mägde und Knechte sind und Mitarbeiter Gottes, sondern einen Geist der Sohnschaft haben wir empfangen. Der ruft, Abba, Papa ruft der, Vater, Papa. Das ist ein Unterschied. Ja, der Mitarbeiter kommt nicht zum Chef und sagt, du lieber Papa. Nein, der kommt, Chef, da haben wir ein Problem oder da braucht man diese Maschine, damit wir das besser machen können oder ist ja egal was. Aber der Sohn und die Tochter, die kommen, Papa. Papa, Papa, du bist der beste Papa. Ich brauche, Papa, deine Hilfe. Ich brauche eben in dem Fall das Geld für das neue Auto. Und der Geist in uns bezeugt, unserem Geist, sagt der Paulus hier weiter, dass wir diese Kinder Gottes auch sind. Ja, das ist das Schöne, was man hier rauslesen kann, dass der Geist, der Heilige Geist, ist hier gemeint, zusammen mit unserem Geist, das uns mitteilt und bezeugt, hey, wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne und Töchter. Wir sind nicht bloß Knechte und Mägde und Tagelöhner. Wir sind Söhne und Töchter Gottes Hausgenossen, das heißt an einer anderen Stelle, Gottes Familie. Und das ist eine tolle Sache. Und er sagt hier noch weiter, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Halleluja. Wir sind Erben des Segens Gottes und Miterben mit Jesus Christus. Das heißt, der Erbe schlechthin ist Jesus und wir haben mit ihm geerbt. Jesus ist der Erbe, so wie Isaak der Erbe Abrahams war, so der da ein Bild für Jesus abgibt, so ist Jesus tatsächlich der Erbe. Und wir als seine Brüder und Schwestern sind die Miterben. Er schreibt hier weiter, wenn wir auch mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Das heißt, es kann da schon mal ab und zu Schwierigkeiten geben, weil der Feind versucht, dich von dem abzubringen. Und du ein bisschen auch mehr Leiden um des Namens des Herrn ertragen musst. Aber wenn du geistgeleitet bist, dann mag vielleicht außen rundum das Leid ein bisschen da sein, aber im Herzen wird dich das Leid nicht erreichen können, weil da ein anderer drin sitzt. weil dort der Heilige Geist drin sitzt, der dir auch in schwierigen Situationen das dir im Blickwinkel von oben gibt und du nicht da unten drunter bist und wirklich wie ein Hund am Boden bist. Und dann heißt, damit wir auch mit verherrlicht werden. Also wenn du die Leidenszeit durch hast, dann wirst du verherrlicht, dann wirst du gesegnet mit ihm. Weil du dann auch diesen Segen, den du geerbt hast, ja, in Empfang nehmen kannst, greifbar in Empfang nehmen kannst. Gut, ja, vielleicht fängst du jetzt an, das im Verstand einmal anzunehmen und dem zuzustimmen und entscheide dich, auch das zu glauben, was ich heute gesagt habe. Aber da bleibst bitte nicht stehen, sondern lass es in deinem Kopf hin und her gehen, bis es dir in dein Herz fällt, bis dir das bewusst wird, bis du anfängst, auch dementsprechend zu leben. Das ist immer das Zeichen, wenn du plötzlich anfängst, dementsprechend zu denken, zu handeln, zu leben, dann funktioniert es richtig. Dann ist es, ja, ist der Groschen gefallen. Aber ist gut, wenn man mit dem Verstand anfängt, weil wie soll es sonst ins Herz gehen? Damit muss man sich beschäftigen, darüber nachdenken, meditieren, aussprechen, bekennen, immer wieder von einer anderen Seite beleuchten, wieder anhören, dranbleiben, Sprachen, Gebeten nicht vergessen, nach und nach. Und seid ihr bewusst, es ist ein Kampf. Es ist, bis das durchschlägt, das dauert. Das musst du akzeptieren, aber auch aktive Geduld aufbringen. Ja, nicht die Geduld, jetzt setze ich mich hin, jetzt warte ich einmal, der Herr wird schon irgendwann was tun, wenn nicht, kann ich nichts machen. Das ist nicht die Geduld, von der die Bibel spricht, sondern die aktive Geduld, die dranbleibt, die den Herrn in den Ohren liegt. Die sagt, Herr, ich will, dass der Deckel da weggeht. Ich will, dass der Geist anfängt zu sprudeln. Ich will mehr von dir. Ich will mehr verändert werden. Ich will dich repräsentieren und so weiter. Und der Herr liebt diese Gebete und er wird aufstehen und seine Engel aussenden und sein Wort aussenden und das zustande bringen, was du gebeten hast. Gut, also, die Decken und Blockaden aus dem Geist müssen weg. Dann werden wir seine Herrlichkeit sehen, seine große Herrlichkeit, weil dann das Angesicht aufgedeckt ist und wir werden so, sagt der Paulus, weiter verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ja, der Herr macht es. Wenn wir die Herrlichkeit sehen, werden wir zur Herrlichkeit verwandelt. Ja, das ist zwar 2. Korinther 3,18, das ist das Werk des Geistes, den er in uns gegeben hat. Also der Geist ist in uns wirksam, weil das Kreuz die Grundlage ist, das Erlösungswerk des Kreuzes, die Grundlage ist, dass das geschehen kann, dass die Wiedergeburt geschehen konnte und dass von innen heraus du und ich, dass wir immer mehr verwandelt werden, verändert werden, ja, dass die Birne in uns hell leuchtet und dass die Lampe nicht voller Ruß ist, ganz schwarz ist oder angestrichen ist oder abgedeckt ist, sondern dass sie Leuchte, Licht bringt in die finstere Welt, dass dämonische Mächte verschwinden müssen, weil das Licht gekommen ist. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Erst war ich das Licht, jetzt seid ihr das Licht. Ja, die Lampe, Jesus in uns ist das Licht und wir sind die Lampe. Epheser 5,8. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Ja, wir waren Finsternis, wir waren nicht nur in der Finsternis, wir waren die Finsternis, hörst du hier. Ihr wart Finsternis. Als wir noch nicht Jesus angenommen haben, nicht wiedergeboren waren, waren wir geistlich tot, waren wir die Finsternis. Aber jetzt sind wir wiedergeboren, jetzt seid ihr Licht im Herrn, sagt hier der Paulus. Und dementsprechend sollen wir auch als Kinder des Lichts leben. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das ist das, was dann dabei rauskommt, die Frucht. Wenn du als Kind des Lichts wandelst und nicht als Kind der Finsternis, dann wird Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit aus dir kommen. Das ist eine gute Botschaft. Das Evangelium, es ist eigentlich eine Sache, aber aus so vielen Blickwinkeln kann man es betrachten und es führt immer wieder hin auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und das ist das, was das Licht ausmacht. Ja, da ist der Schalter verborgen. Schau auf das Kreuz, noch Licht an. Schau auf das, was Jesus da getan hat, auf das Erlösungswerk, dann geht das Licht an. Dann geht der Deckel weg. Dann geht die Decke weg. Und dann werden wir sehen die Herrlichkeit des Herrn. So. Nimm den Deckel weg, Heiliger Geist. Setz uns im Geist frei. Komm, Heiliger Geist. Es ist dein Job, Heiliger Geist. Setz den Geist in uns frei. Den Deckel weg, den Deckel weg. Jede Form von Gesetzlichkeit, jede Form von Lüge und fleischlichen Gesinnungen, nimm es einfach weg, Heiliger Geist. Es ist das Werk des Herrn und du bist der Geist des Herrn. Ich erwarte es, Heiliger Geist, dass du ausströmst und das Werk an uns und in uns tust. Wir wollen deine Anbeter sein. Wir wollen dich ehren. Wir wollen anbeten. Wir wollen dich loben und preisen. Vom Herzen heraus. Wir wollen dir nicht bloß irgendwie Lieder singen, sondern wir wollen dich dir begegnen und dich anbeten und dich loben und dir die Ehre geben. Verehren wollen wir dich. Das tun wir jetzt. Wir tun es. Wir wollen es nicht bloß, wir tun es. Weil du ans Kreuz für uns gekommen bist, Jesus. Danke dafür, Jesus. Du hast uns erlöst. Du hast uns wiedergeboren. Zum ewigen Leben hast du uns gebracht. All unsere Schuld und Sünde hast du gesühnt, uns herausgenommen aus der Finsternis. Wo wir Finsternis waren, sind wir jetzt das Licht. Danke, Jesus. Und in dir, Herr, wird die Decke beseitigt. Wir schauen auf dich, so wird der Deckel weggesprengt, dass der Geist in uns sprudelt. Und wir werden auch diese herrlichen Wunder sehen, Herr. Die ganze Gliedmaßen nachwachsen. Wir werden sehen, Herr, weil Licht in uns ist. Und es ist dein Werk, Heiliger Geist. Es ist dein Werk. Weil deine Gnade ist übergroß, riesengroß, unendlich groß. Halleluja. Deine Gnade ist nicht eine billige Gnade. Deine Gnade ist eine großartige Gnade. Und dafür danken wir dir, Herr. Durch deine Gnade ist alles für uns parat. Der ganze Segen, alle Segnungen, heißt es, werden über uns kommen und sie werden uns erreichen, weil wir glauben. Halleluja, weil wir glauben an das, was du getan hast. Weil wir glauben, dass deine Gnade ausreichend ist. Weil wir glauben, dass dein Blutopfer alles für uns weggetan hat. Die ganze Sünde, die Sünde der Welt, den Fluch, ja, die Armut, alles hat das Blutopfer gesünd weggetan. Danke, Herr, und ich setze jetzt die Kraft des Geistes frei, auf jeden Einzelnen von uns, die Kraft des Geistes, der in uns ist. Der Geist, der in uns ist, der freigesetzt wird, ich sage im Namen Jesu Christi, der Deckel erhebt sich weg. Augenblicklich. Der Geist wird freigesetzt, der Geist verwandelt uns, die Frucht des Geistes, die Früchte des Geistes kommen hervor im Namen des Herrn Jesus. Immer mehr und immer mehr. Das Fleisch erkläre ich mit Jesus für gekreuzigt und damit gestorben. Und damit kann das Fleisch nicht mehr Werke des Fleisches hervorbringen. Ja, das tote Fleisch bringt nichts mehr hervor. Das gekreuzigte Fleisch kann nichts mehr hervorbringen. Aber der lebendig gemachte Geist, er bringt es hervor. Der lebendig gemachte Geist bringt Frucht hervor. Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Geduld, Langmut, Unenthaltsamkeit und so vieles mehr. Der Geist bringt es hervor. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Danke, Jesus. Du hast ein Werk mit uns angefangen. Und das, was du angefangen hast, das wirst du auch vollenden. Wir vertrauen dir, Herr. Auch wenn es manchmal gar nicht so aussieht, du bist am Werk. Das Wort ist ausgesät worden und das Wort verwurzelt sich und das Wort verwurzelt sich tiefer und das Wort wird bewässert, besprengt mit lebendigem Wasser und es wächst heran und es wächst weiter heran, bis es reif wird und Frucht bringt. Und das Wort Gottes bringt Frucht. Das Wort Gottes kehrt nicht leer zurück. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes bringt Frucht, weil es in unseren Herzensboden gesät ist. Aber einen guten Boden, von einem wiedergeborenen Herzen ist gesät worden. Halleluja. So bringt es auch Frucht. 30, 60 und 100-fältig. Ehre sei dir, Jesus. Du hast es bewirkt. Deine Gnade hat es bewirkt. Und wir können nur danken, Herr. Wir können nur danken, Herr. Halleluja. Blockaden und Widerstände, die der Teufel aufgerichtet hat, die entgegengestellt hat, ich sage im Namen Jesus, weggetan, eingestürzt, zusammengefallen wie die Mauern Jerichos. Sei frei, denn wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und der Geist des Herrn ist in dir. Er ist in dir, darum ist Freiheit. Ewige Freiheit, wunderbare Freiheit. In Jesu Namen. Halleluja. Und ein Amen hinterher.